Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ein ungewöhnlich grausiger Fund beschäftigt die Polizei von Budapest, als jemand Leichenteile im Hausmüll entdeckt. Rund 1,5 Jahre später beginnt vor dem Wiener Landesgericht ein spektakulärer Prozess rund um zwei Fernsehproduzenten. Es ist ein Fall, der alles hat, was es für eine gute Show braucht. Geheimagenten, Schmuggler, Freundschaft, Betrug und die ganz große Liebe. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich mal wieder einen Gast. Servus.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer die Zuhörenden sich das anhören. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das ist eine große Ehre, weil nicht nur dein, sondern auch mein Mord ist auch mein Hobby, meine ich.
Sehr gut. Magst du noch sagen, wie du heißt vielleicht?
Ja, das ist ja interessant. Das ist nicht gleich von Anfang an, sondern eine Detektivshow. Mein Name ist Sebastian Braunes und ich bin lustigerweise wie die Verwickelten auch in Medienproduktion beschäftigt.
Ist ja fast so, als ob ich diesen Fall für dich ausgesucht hätte.
Ich glaube natürlich an Zufälle, weil ich nicht an Zufälle glaube.
Bist du bereit für unsere Reise nach Budapest?
Ja, das soll sehr schön sein, unabhängig vom politischen Klima im Moment.
Darüber wollen wir heute nicht sprechen.
Das ist richtig.
Ende Mai 1992 in Budapest. Am frühen Morgen durchwühlt ein obdachloser Mann die Mülltonnen im 21. Bezirk, der ganz anders als in Wien im Süden der Stadt liegt, weil er etwas zu essen braucht. Doch statt Nahrung findet er in einem der Müllsäcke, die er aufreißt, ein menschliches Körperteil, einen Fuß, und verständigt die Polizei. Die Ermittler halten die Mülltransporter an, die gerade ihre Arbeit in der Straße erledigen wollen, und durchsuchen alle Behälter. In mehreren Tonnen der Umgebung finden sich genügend Stücke, um einen ganzen Menschen zusammenzusetzen. Sie können 17 Teile aus 3 verschiedenen Mülltonnen retten. Während ihre Kollegen die Bewohner und Bewohnerinnen der Straße befragen, ob ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen ist, werden die Leichenteile in die Pathologie gebracht und zusammengesetzt. Am Ende fehlen nur ein paar Stücke, wie zum Beispiel ein Teil des Rumpfes oder ein Unterarm und die inneren Organe. Das Opfer ist ein Mann, weiß, Anfang bis Mitte 40. Er ist noch nicht lang tot. In den letzten 24 Stunden muss ihn jemand mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet und anschließend mit einer Elektrosäge zerteilt haben. Sogar der Schädel durfte nicht ganz bleiben.
Gibt es da zu dem Zeitpunkt schon Hinweise darauf, wer es sein könnte?
Es gibt zumindest Hinweise darauf, wer er nicht ist. Aufgrund seines gepflegten Zustands kann nämlich ausgeschlossen werden, dass er, so wie der Kollege, der ihn gefunden hat, auf der Straße gelebt hat. Dafür sind Haare, Zähne und Nägel zu gepflegt. Aber er ist nackt und hat keinen Ausweis bei sich oder sowas. Durch die Verstümmelung der Leiche und insbesondere des Kopfes wollte der oder die Mörder wohl verhindern, dass er erkannt wird. Und wenig später wären die 17 oder rund 20 Teile, weil sie haben ja nicht alle gefunden, schon auf der Müllhalde gewesen. Also erstens ist es unwahrscheinlich, dass dort jemandem auffällt, dass ein zerteilter Mensch da liegt inmitten von all dem Müll. Und zweitens, selbst wenn ein Teil gefunden wird, wäre es unwahrscheinlich, dass man alle findet. Dem Täter, ich bleibe einfach beim männlichen Singular, ob das stimmt, will ich noch nicht verraten, aber es ist einfacher. Dem Täter dürfte also viel daran gelegen sein, dass das Opfer nicht erkannt wird. Was erst einmal recht logisch erscheinen mag, ist aber nicht bei allen Mordfällen so. Und ich meine, es könnte sich auch um einen blöden Unfall gehandelt haben. Also ein Autounfall oder sowas. Das Zerteilen, das war dann schon...
Ich stelle mir das gut vor, dass jemand so zu Hause unabsichtlich... Moment, wie viele Teile waren es?
17 hat man gefunden.
20 insgesamt.
Wahrscheinlich,
so glauben Sie. Ja. Also ich glaube, dass jemand zu Hause so beim Heimwerken 21 Mal unglücklich durch eine Kettensäge durchgeht. Ich meine, it's possible, aber...
Irgendwann dann wird es schwierig.
Ich wollte gerade sagen. Ja. Kommt, helft mal kurz, bitte.
Also ein blöder Unfall, der dann durch das Zerteilen der Leiche vertuscht werden sollte. Ja. Eher so vielleicht. Aber unterm Strich bleibt es dabei, die Person soll eben nicht gefunden und nicht identifiziert werden.
Vor allem, was auch arg ist, weil damals hat es ja nicht so viele Tattoos gegeben. Heute ist das wahrscheinlich schon viel einfacher, aber das war damals nicht so verbreitet. Ich denke mal,
ganz genau, ja.
Gute Chancen eigentlich, dass das aufgeht, sozusagen bei 21 Teilen, denke ich mir.
Doch obwohl der Kopf zersägt wurde.
Moment einmal, was? Die haben den Kopf zersägt?
Ja, der Kopf ist auch in zwei Teilen. Der bleibt meistens ganz, aber in diesem Fall eben nicht.
Ist ja Wahnsinn.
Ja, also obwohl auch der Schädel nicht mehr ganz ist, gelingt es Experten, ihn in circa 6 Stunden Arbeit mit Hilfe einer Art hautfarbenem Kunststoff wieder zusammenzusetzen. Er sieht jetzt natürlich nicht so aus wie vorher, das geht einfach nicht. Also er ist immer noch relativ erschreckend verzerrt. Man findet Bilder im Internet, ich werde keine davon auf Instagram stellen, ist nicht unbedingt zu empfehlen vielleicht. Aber ein Phantombildzeichner stellt ihn auf dem Papier wieder her, sodass die Polizei etwas vorzuzeigen hat bei ihren Besuchen in den über 400 Wohnungen der Siedlung. Leider kann sich niemand an diesen Mann erinnern. Was sie allerdings bei der Befragung herausfinden ist, dass jemand am Tag des Fundes in einer Mülltonne etwas abseits dieser Siedlung blutbefleckte Kleidung und Bettwäsche gesehen hat. Diese kann man finden und die Blutgruppe stimmt tatsächlich mit der des noch unbekannten Opfers überein. Das nährt den Verdacht, dass das Verbrechen in dieser Gegend stattgefunden hat. Jetzt wäre natürlich ein DNA-Test schön. Aber 1992 ist das, genau wie mit den Tattoos, noch nicht so ein Ding wie heute. Die Technologie ist weder so weit entwickelt noch leistbar oder überhaupt überall ständig verfügbar.
Ja, es war ja gerade erst 4 Jahre nach dem Mauerfall. Also das heißt, ich denke mir, dass noch sehr klassische Strukturen auch in Ungarn bei der Polizei und überhaupt waren wahrscheinlich.
Oh ja, ja, ja. Und die DNA-Technologie ist überhaupt erst ein paar Jahre alt. Also da kann man nicht mit unseren heutigen Standards drangehen. Und dann bräuchte man ja auch noch die DNA von einer vermissten oder sonst wie registrierten Person, um das miteinander abzugleichen. Also das ist hier keine Option. Das Foto von seinem rekonstruierten Gesicht geht auch an die Presse und innerhalb der nächsten Wochen gehen 80 Hinweise bei der Polizei ein, die alle überprüft werden. Doch sie scheinen der Lösung des Rätsels noch kein Stück näher zu kommen. Aber immerhin, eine der nächsten Hinweismeldungen ist interessant. Jemand meint, einen Mann in dieser Siedlung dabei beobachtet zu haben, Pakete aus einer Wohnung zu seinem Auto getragen zu haben. Und zwar in der Nacht vor dem Fund. Am nächsten Tag hat eine Putzfrau Blutspuren auf der Fußmatte entdeckt. Also geht die Polizei dem nach. Es ist nicht leicht, den Besitzer der Wohnung zu erreichen. Der weilt zu dieser Zeit offenbar nicht dort, sondern irgendwo am Land. Aber als sich herausstellt, dass sich mutmaßliche Täter eines Bombenanschlags in einer Wohnung des Gesuchten verschanzt hatten, wirft das Fragen auf und lässt ihn noch verdächtiger wirken.
Ich bin bei Bombenanschlag hängen geblieben. Was für ein Bombenanschlag?
Ich finde immer wieder faszinierend, was alles geschehen ist hier in Österreich und oder in der Gegend und ich nichts davon in der Schule gelernt habe. Also palästinensische und deutsche TerroristInnen, also zum Teil von der RAF, haben...
Rote Armee-Fraktion.
Ja. Gut aufgepasst. haben am 23. Dezember 1991 versucht, einen Bus mit 29 jüdischen Auswanderern aus der Sowjetunion auf ihrem Weg zum Flughafen in Budapest in die Luft zu jagen. Weil die Bombe, die sich in einem neben der Schnellstraße geparkten Auto befand, zu früh gezündet wurde, wurden nur 6 Personen verletzt. 4 der Auswanderer und 2 Polizisten. Niemand ist allerdings gestorben. Trotz der nach dem Attentat sofort in Kraft tretenden strengen Kontrollen konnten die Täter nicht gefasst werden. Wobei man auch sagen muss, bei Grenzübertritten, wenn man genug Geld in der Tasche hat, wird schnell mal ein Auge zugemacht. Einer von ihnen, das ehemalige RAF-Mitglied Horst Ludwig Meyer, wird Mitte September 1999 in Wien erschossen, als er und seine Kollegin Andrea Klump, die auch an dem Attentat in Budapest beteiligt gewesen war, sich auf der Straße so verdächtig verhalten haben, dass die Polizei mal nachsehen kommt. Also die sind viel zu warm angezogen für diesen Tag und stehen einfach an der Ecke rum und die Leute denken sich, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen und rufen die Polizei, die kommt nachschauen.
War das nicht bei so einer Station oder so einem Zugstation oder sowas ähnliches? Bei so einem kleinen, war das nicht in Floridsdorf oder so beim Bahnhof?
Ich habe leider nicht herausgefunden, wo das war. Aber
ich erinnere mich so ganz dunkel daran. Ich meine, das ist ja, ich habe vorhin gesagt, dass diese Bombe zum Beispiel, also 91, mein Budapest ist nicht so weit weg, wenn da dann eine Bombe hochgeht, dann denkt man sich, es kommt in den Nachrichten. Kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Und da war ich doch schon so weit, dass ich Nachrichten eigentlich gut mitbekommen habe. Also da war ich, weiß ich, 14 oder sowas. Org.
Der Horst entreißt einem Polizisten dann seine Pistole und rennt damit weg. Die Sondereinheit Vega kommt und zack, bumm, Feuergefecht, Horst tot.
Mhm.
Andrea kommt wegen verschiedener Sachen dann 12 Jahre hinter Gitter.
Mhm. Org.
Der Eigentümer der Wohnung mit den Blutflecken auf der Fußmatte soll also mit diesen Personen etwas zu tun gehabt haben. Lässt ihn natürlich automatisch gleich verdächtiger wirken. Er kann schließlich ausfindig gemacht werden. Dann können sie endlich auch in die Wohnung rein und es stellt sich heraus, der Mann hat nur seine Sachen gepackt, weil er mit seiner läufigen Hündin aufs Land gefahren ist. Das erklärt das Blut, das tatsächlich nicht von einem Menschen stammt.
Und das Blut, also das Blut haben sie dann im Labor untersucht und dann sofort gesehen?
Ja, das Blut auf der Fußmatte und was noch in der Wohnung vielleicht war, nicht menschlich.
Okay, aber dann wirft sich die nächste Frage auf, nämlich dann ist es wahrscheinlich so, dass das Opfer ja nicht unbedingt aus der Gegend gewesen sein muss. Also das heißt, die nächste Frage ist wahrscheinlich dann Tourist. Ne?
Genau, also da die Ermittler irgendwie immer wieder anstehen und nicht recht weiterkommen, wird diese Theorie, dass es sich bei dem Opfer um jemanden aus dem Ausland handeln könnte, immer wahrscheinlicher. Das Foto wird via Interpol an andere Polizeibüros in Europa gesendet. Übrigens, Interpol wurde in Österreich gegründet. Wusstest du das?
Genau, das weiß ich.
Ja, ja. Habe ich mir gedacht, mache ich vielleicht auch mal was drüber.
Unbedingt.
Ja. Und tatsächlich, am 11. Juni, also circa 3 Wochen nach dem Fund, kontaktiert Wien Budapest. Ein Filmproduzent sei am 21. Mai nach Ungarn gereist und nicht zurückgekommen. Sie schicken auch ein Foto mit und Budapest kann die Ähnlichkeit nur bestätigen. In etwa zeitgleich soll sich laut Wikipedia eine in Wien lebende Ungarin bei der Polizei gemeldet haben, die sowohl die Vermisstenmeldung in der österreichischen als auch das Foto des Toten in der ungarischen Zeitung gesehen und beides kombiniert haben soll. Auch die letzten Zweifel können beseitigt werden, als die österreichischen Ermittler einige Fingerabdrücke aus der Wohnung des Vermissten sammeln und nach Budapest schicken. Sie stimmen mit denen des Toten überein. Was außerdem eventuell von Interesse sein könnte, in der Wohnung des Opfers lag ein Zettel mit einem Bezug zu Ungarn. Das ist der einzige Bezug zu Ungarn, sonst findet man nichts. Und auf diesem Zettel ist der Name Dr. Gábor P. notiert. Ein Österreicher ungarischer Herkunft, ein bekannter Steuerberater und Finanzspezialist. Der kann aber mit diesem grausamen Mord nichts zu tun gehabt haben, oder? Da sie nun wissen, um wen es sich bei dem Toten handelt, gibt die ungarische Polizei umgehend eine Pressekonferenz, die am Abend des 12. Juni in allen Nachrichten gezeigt wird. Kurz darauf kommt unvermutet ein neuer Hinweis rein. Ein Mann meldet sich, der meint, er kenne den Toten zwar nicht, aber er habe vor kurzem eine Wohnung an seinen Bekannten vermietet, einen gewissen Herrn Dr. Gábor P. aus Wien, der sie in einem auffallend sauberen Zustand hinterlassen habe. Aber nicht nur auffallend sauber, sondern einige Dinge fehlen auch seither, nämlich eine kleine Couch, Bettwäsche und eine Decke. Bei der Durchsuchung der Wohnung in der Visegrádi-Straße in der Budapester Innenstadt, also nicht in der Gegend, wo die Leiche gefunden wurde, sondern ganz woanders, können auch die Polizisten und Spurensicherungsexperten auf den ersten Blick keine Anzeichen dafür erkennen, dass hier vor rund 20 Tagen jemand einem Mann mehrmals in den Hinterkopf geschossen und ihn dann zerteilt haben soll. Sie können nur im Siphon der Badewanne ein bisschen Blut und ein paar Haare finden. Das ist alles. Immerhin besser als nichts. Aber
die Frage ist, können Sie dann, das weiß ich gar nicht, können Sie dann mit dem Blut und den Haaren, wo DNA noch kein Thema ist, eigentlich können die damit gar nichts, das sagt Ihnen nichts, oder?
Blutgruppe können Sie herausfinden.
Das ist das Maximum,
und,
ne?
Ja, genau, und schauen, ob
und
das
die Haarfarbe so quasi mehr oder weniger zusammenpasst. Ja. Ich meine sehr ernst, also okay, aber
genau.
Ja, heute hast du keine Chance mehr eigentlich, was eh gut ist. Also wenn DNA DNA ist das Shit.
Voll. Da die Identität des Opfers nun bekannt ist und ein mutmaßlicher Täter ebenfalls, kann es ja wohl nicht mehr lang dauern, auch noch das letzte Puzzlestück zu finden. Bei der Befragung der übrigen Bewohner des Hauses in der Visegrádi Uca 5 und mehrerer Geschäftspartner von Gábor stellt sich heraus, dass der Mann in der Nacht des Mordes mit einem Österreicher zusammen in der Wohnung gewesen war. Sie hatten sich bei den Nachbarn im Voraus entschuldigt, dass es etwas lauter werden könnte, weil sie Renovierungsarbeiten durchführen würden. Es war dann auch tatsächlich laut die ganze Nacht lang. Und am nächsten Morgen haben die beiden Männer mehrere offenbar schwere Müllsäcke aus der Wohnung zu einem weißen Sportwagen gebracht und sind davongefahren.
Okay, aber wenn ich sowas höre und in dem Haus wohne, dann rufe ich sofort die Polizei.
Es sind Umbauarbeiten.
Ja, in einer angemieteten Wohnung von einem Bekannten mitten in der Nacht.
Ja.
Das ist so grotesk. Und dann verstehst du, okay, ich verstehe schon, es ist Ungarn, es ist Budapest 1992. Die Straßen sind voll mit Zastava und Schlaglöchern.
Mhm.
Ja. Da steht ein weißer Sportwagen, weil wir wissen, Umbauarbeiten finden in der Nacht statt und die Handwerker kommen gerade im Ostblock immer mit dem weißen Sportwagen. Aber no front, ja?
Du glaubst gar nicht, was alles passiert, ohne dass irgendjemand die Polizei ruft.
Es passiert noch viel Schlimmeres.
Ja, oder sich auch nur das Mindeste denkt. Jedenfalls erfährt jetzt die Polizei ja eh davon und mit dieser Information wendet sich Ungarn an Österreich, wo die Polizei diese beiden Männer gerade noch festnehmen kann, weil sie schon fliehen wollen. Nach der Festnahme legen sie ein ausführliches Geständnis ab. Zumindest einer von ihnen, der Österreicher Helmut F., hat aber noch weit mehr zu berichten, und zwar Verstrickungen in Geheimdienstkreise, Spionage. Und er erzählt auch von einem unbekannten Agenten, der seinen Freund getötet haben soll.
Aha. Und wer sind diese ganzen Leute? Also ich meine, sind die alle bekannt? Wurden die ausgeforscht? Oder war das diese berühmt-berüchtigte Räuberpistole?
Alle drei Personen sind zu dieser Zeit in Österreich keine Unbekannten. Helmut F. ist allerdings der bekannteste von ihnen. Der Sohn eines Straßenbahnfahrers beginnt schon bald nach der Schule beim ORF, dem österreichischen Rundfunk. Er arbeitet sich stetig die Karriereleiter hinauf und in die Wiener Schickeria hinein. Er arbeitet an Jugendsendungen für das Fernsehen mit und ist schließlich in den Sendungen Okay und Ohne Maulkorb auch selbst zu sehen. Laut dem Buch Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Regina und Andreas Zeppelsauer, heiratet er sehr jung, nämlich mit nur 19 Jahren und hat mit seiner Frau zwei Kinder. Eines davon ein Adoptivkind aus Indien. Ab Ende der 80er arbeitet Helmut auch freiberuflich als Produzent und Regisseur. Als Mitglied der Freimaurer und des Club 45 lernt er den Steuerberater Dr. Gábor P. kennen, der sich damit brüstet, viele österreichische und ungarische Politiker gut zu kennen. Sagt dir der Club 45 was?
Ja, das ist ja relativ bekannt. Ne? Das war diese von Udo Brocksch an ein paar SPÖ-Granten der 70er, 60er Jahre vermietete Lokalität Demel, weil der Brocksch, soweit ich weiß, den Demel ja damals gerade gekauft hat und da politisch gut vernetzt war, waren Leute wie der Androsch und der Heinz Fischer, auch Franz Vanitzky und so weiter und so hat gleich alle kurz Mitglied. Und das ist eh auch so eine Sache, weil der Brocksch war ja selber auch so ein Paradiesvogel und dann selber ein Verbrecher, ne? Mit dem Fall Lukona. Ist dann in die Schlagzeilen gekommen, hat sich dann auch umoperieren lassen, weil er Angst um sein Leben hatte in Brasilien und so weiter und so fort. Also
wilde Geschichte, vielleicht reden wir über den auch mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil Brocksch ist eigentlich, weißt du, jetzt, es gibt ja diese Brocksch-Brillen, die er gemacht hat für diese oberösterreichische Firma. Ich habe den Namen jetzt nicht präsent. Total sauteure Designobjekte. Also er war Brillendesigner und er ist so ein Künstlertyp. Und angeblich hatte er auch ziemlich viele Politiker aller Couleur, aber vor allem auch natürlich im roten Spektrum, ziemlich erpressbar gehabt lange Zeit, weil er angeblich sie in sehr kompromittierenden Situationen im Club 45 in den Separés immer wieder fotografiert hat.
Okay.
Gibt es einen schönen französischen Film dazu, der heißt Nachtblende mit der Romy Schneider, mit der Jacques Dutronc. Da geht es auch um so ein ähnliches Thema übrigens.
Okay, ja.
Empfehlung. Aber Club 45, aber ich bin jetzt neugierig, wie der genau. Gábor mit dem Brocksch zu tun hat.
Ne, die waren einfach beide da Mitglied.
Mhm. Also Gábor war Mitglied.
Gábor war Mitglied,
dem,
genau, okay. Im Club 45. Nochmal kurz erklärt für alle aus Deutschland oder Jüngere, denen das jetzt vielleicht oder denen die Namen vielleicht, die du erwähnt hast, nicht zu viel sagen. Dieser Club 45 war ein linker, sogenannter Herrenclub, ein Gentleman's Club. Nach dem Vorbild einer geheimnisumwobenen italienischen Geheimloge namens Propaganda Due oder kurz B2, bei dem die obersten Herren der SPÖ und auch der Wirtschaft Mitglieder waren, also sehr elitär. 1986 steht Gábor gemeinsam mit einem Waffenschieber vor Gericht, wird allerdings freigesprochen. Nach einem schweren Autounfall 1988 muss er monatelang im Krankenhaus bleiben und verliert viele seiner elitären sogenannten Freunde. Aber der 10 Jahre jüngere Helmut hält zu ihm. Gábor wird sein Finanzberater und es sieht ganz so aus, als ob er es ist, der den Jüngeren auf kriminelle Ideen bringt. Jetzt haben wir schon 2 besprochen. Die dritte Hauptperson des heutigen Falls ist Fritz Köberl. Fritz besitzt ein Tonstudio und ist ebenfalls Filmproduzent. Dadurch kennen er und der 12 Jahre jüngere Helmut sich schon lange. Fritz ist sehr genau, gerade auch was finanzielle Angelegenheiten betrifft. Daher kommt es bei ihm gar nicht gut an, als er bemerkt, dass Helmut, der ihn für einen Werbedreh engagiert, dem Ministerium für besagten Werbefilm das 7-fache des eigentlichen Preises verrechnet. 700.000 Schilling, wobei es nur 100.000 ausmacht. Also heute rund 108.000 statt 15.500 Euro. Er zeigt Helmut an, woraufhin der Aufträge verliert, zum Teil an Fritz und auch sein Ansehen schwindet. Was ist da naheliegender, als einen unliebsamen Konkurrenten verschwinden zu lassen? Zusammen mit seinem Freund Gábor und vermutlich der ein oder anderen Flasche Wein und Nase Koks heckt er einen Plan aus, wie sie das bewerkstelligen können. Es soll das perfekte Verbrechen sein. Die 30-jährige Serbin Biljana ist bei einer Modelagentur in Wien unter Vertrag und eventuell, wobei ich das sonst nirgends gefunden habe, nur in diesem bereits erwähnten Buch, auch eine Ex von Helmut. Sie sieht der Ex-Frau von Fritz ähnlich und soll als Lockvogel fungieren. Nachdem sie ihm eine Zeit lang schöne Augen gemacht hat, sagt sie, ihr Onkel wolle ihn gern kennenlernen, bevor sie ihn heiraten könne. Nicht in Wien allerdings, sondern in Budapest. Hier, in der Visegrádi Utca 5, hat Gábor sich schon die Wohnung von seinem Bekannten besorgt und erwartet den nichtsahnenden Fritz Köberl am 22. Mai 1992. Als Biljanas Onkel Benesch bewirtet er ihn mit Kaffee und Kuchen und einem mit starkem Schlafmittel versetzten Marillenschnaps. Bevor er umkippt, unterzeichnet Fritz noch eine Blankovollmacht. Dann kommt Helmut aus dem Nebenraum und schießt 4-mal auf den Kopf des betäubten Mannes. Von hinten. Als nächstes ziehen die beiden Männer ihn aus und zerteilen ihn in der Badewanne mit einer elektrischen Säge. Einen Häcksler haben sie auch, aber der ist nicht für solche Dinge geschaffen und gibt schnell den Geist auf. Was erklären könnte, warum man nicht 100% der Leiche finden konnte. Als sie fertig sind, stecken sie die einzelnen Teile in Müllsäcke und bringen sie mit dem Auto in eine völlig andere Gegend der Stadt. Sie putzen die Wohnung so gründlich, wie sie vermutlich noch nie irgendwas geputzt haben, und Gábor gibt sie seinem Freund zurück. Minus Couch.
Hat jetzt, und ein bisschen Bettwäsche, ne?
Genau.
Hat jetzt diese angeheuerte Freundin oder Ex-Freundin, vermutlich Ex, die hat die bei der ganzen Sache dann mitgeholfen die ganze Zeit?
Davon ist nicht die Rede. Sie soll keine Ahnung von diesen finsteren Plänen gehabt haben, sondern nur wirklich als Lockvogel gedient haben, um ihn nach Budapest zu locken.
Und was haben sie der erzählt, was sie vorhaben?
Also der Helmut hat ihr erzählt, dass er bei der Interpol tätig ist und dass sie dem armen Trottel einen bösen Streich spielen oder was auch immer sie gedacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht zu viel darüber nachdenken wollte, sondern einfach gesagt hat, ha, Geld, sehr schön, das nehme ich und frage eben lieber nicht zu viel.
Der Helmut ist auch ein bisschen Special Character, oder? Ich meine,
ja.
Das ist der Filmproduzent oder Filmerfinder ist jetzt hier die Frage. Ne?
Ja, ganz genau. Also da kommen wir nachher noch zu einem Teil.
Okay.
Er hat eine große Fantasie.
Okay. Und der Tonstudiobesitzer, wenn das so ein gründlicher Typ ist, hat er keine Verwandten oder so, einen Geschäftspartner und so weiter und so fort, geht der niemandem ab?
Er ist geschieden.
Okay, ja.
Aber Gabor und Helmut haben sich schon viel dabei gedacht, als sie in monatelanger Arbeit ihren Plan geschmiedet haben.
Also es ist ein arger Plan, aber ich meine, es klingt ja wirklich nach einem Morgenplan. Also das ist ja.
Es ist eigentlich ein guter Plan.
Naja.
Also wenn die Müllabfuhr rechtzeitig gekommen wäre, dann hätte es funktioniert.
Soweit es ein guter Plan sein kann, dass man jemanden umbringt.
Ja, also natürlich.
Das wissen wir eh beide. Aber,
natürlich.
Aber ja, na arg. Also genau. Echt, das ist ein Verbrechen. Also das ist niemandem passiert, was da passiert
Nein.
ist, sondern die haben sich das echt genau überlegt.
Ja,
also
ja, genau.
Das ist gruselig.
Es ist präzise durchgeplant. Sie versuchen wirklich viel, um dem Moment, wo auffällt, dass Fritz tot ist oder irgendjemand stutzig wird, so lang wie möglich hinauszuzögern. Helmut schickt ein Fax und Briefe an Fritz' Angehörige, in denen er erzählt, dass er sich gerade auf Hochzeitsreise befände. Und er telefoniert sogar mit verstellter Stimme mit der alten Tante von Fritz und er erzählt ihr sonst was. Die sagt allerdings später, dass ihr Neffe schon ein bisschen seltsam vorgekommen ist während dieses Gesprächs. Nur im Nachhinein kannst du wieder viel sagen, ne?
Ja, das ist auch das, was die, nimm mein Handy und fahre in der Stadt im Kreis, während ich das Verbrechen mache und so. Das ist quasi, das war die 90er-Variante davon sozusagen. Okay.
Genau. Er reist sogar mit der Kreditkarte von Fritz Köberl nach London, um von dort aus dann auch Ansichtskarten verschicken zu können, um zu beweisen, dass er eben im Ausland ist auf Hochzeitsreise. Aber das ist noch nicht alles. Helmut verkleidet sich als Fritz und wird mit dessen Pass beim österreichischen Konsulat in London vorstellig, um Vorzeugen eine Vollmacht für den Steuerberater Gabor P. auszustellen, der sich in seiner Abwesenheit um seine Finanzen kümmern soll. Er wird längere Zeit nicht wieder nach Wien kommen, daher soll der Gabor für ihn sein Tonstudio verkaufen.
Mit dem falschen Bart wahrscheinlich auch noch. Das ist einfach absurd. Es ist auch so absurd, wie viel geht, wenn du einfach diese ganzen digitalen Möglichkeiten noch nicht hast.
Natürlich.
Da reicht der Pass, die sehen das Foto, das ist alt, du tust dich da ein bisschen die Frisur ändern oder so, hast dann Hut auf und man glaubt dir, du musst nur ein bisschen, nicht einmal die Unterschrift musst gescheit fälschen können. Das ist eigentlich irre.
Ja, richtig.
Also das ist wirklich extrem absurd, wie viel da durchgeht oder wie man glaubt, dass durchgeht. Weil stell dir vor, angenommen, der meldet sich irgendwie nicht oder die Leute oder man kann plausibel, die denken sich, okay, jetzt ist er durchdreht, Midlife Crisis, jetzt zieht er nach Brasilien. Irgendwann mal fährt irgendwer von den beiden nach Brasilien, schreibt noch die letzte Karte, sagt, bitte sucht mich nicht, dem Papa geht's gut.
Mhm.
Und die Sache ist erledigt. Also das ist eigentlich wirklich absurd.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Der Fritz hat natürlich auch Freunde und Angehörige, die skeptisch werden, denen das so äußerst seltsam vorkommt, weil, ich habe schon erwähnt, der 46-Jährige war immer sehr gewissenhaft und sie finden, dass dieses Verhalten so überhaupt nicht zu dem Menschen passt, den sie kennen. Daher wird er dann auch als vermisst gemeldet, obwohl sie ja glauben sollten, dass er in London oder schon irgendwo ganz anders auf Hochzeitsreise ist. Und ich habe schon gesagt, also wenn dieser hungrige Obdachlose nicht den Müll durchgewühlt hätte, dann wären sie vielleicht damit davon gekommen, weil ohne Beweise, nur mit dem Wissen, dass es da vor Monaten mal einen großen Zwist gegeben hat zwischen Helmut und Fritz wegen dieser Betrugssache, nur wegen dem allein kann man niemanden des Mordes bezichtigen. Ja, an einer Person, die ja auch noch auf dem Konsulat, auf der Botschaft in London gesehen wurde, wo ja auch der Helmut gar nicht war, weil er ist ja als Fritz gereist, also das ist ja niemandem aufgefallen. Aber dank des Fundes und der Zusammenarbeit zwischen den Ländern kann schließlich zuerst Helmut F. und wenig später auch Gabor P. festgenommen werden und verhört werden. Die beiden sitzen 1,5 Jahre in Untersuchungshaft, bis der Prozess am 6. Dezember 1993 beginnt. In dieser Zeit widerruft Helmut sein Geständnis. Zuerst hat er gesagt, ja okay, ich war's, bestimmt alles, aber jetzt sagt er nein, alles Lüge gewesen und hier wird es kreativ, wenn wir das so sagen wollen.
Das hat mich vorhin auch schon gewundert, dass es eigentlich, weil du gesagt hast, sie sind dann gerade auf der Flucht doch einkassiert worden, dass sie eigentlich beide gleich gestehen. Das zeigt ja auch, dass in dem Moment vielleicht, dass ich mal kurz das so, sie haben vieles bedacht, aber vieles halt irgendwie auch nicht, ja, so quasi, ne? Okay, okay. Mhm.
Genau.
Und jetzt geht's los mit der echten Räuberpistole, oder was?
Ja.
Okay.
Er behauptet nun, seinen ehemaligen Kollegen gar nicht getötet zu haben, sondern währenddessen im Nebenzimmer gesessen zu sein. Den Abzug hat aber auch nicht sein Kumpel Gabor betätigt, sondern ein dritter Mann namens Boris Antonowitsch Pietkin. Ein Georgier, vermutlich KGB, also russischer Geheimdienst, vielleicht auch Chef der russischen Nachrichtenagentur Novosti, vielleicht Mitglied der Außenhandelsdelegation in Botswana.
What?
Ja. Es ist ein mysteriöser Fremder, den Helmut bei einer beruflichen Fahrt in den Osten kennengelernt haben will. Sein Anwalt lässt ihn von einem Privatdetektiv in verschiedenen europäischen Hauptstädten suchen, allerdings ohne Erfolg.
Das ist immer so traurig, wenn die Leute dann schon so eine Lüge erzählen und selbst schon glauben müssen, dass es wahr ist und dann nicht und nicht sagen können, okay, es stimmt nicht, sondern dann muss noch der Privatdetektiv ran.
Naja, natürlich muss der Anwalt schauen, dass man diesen Typen findet, aber ich denke mir, suche mal einen Spion.
Ja, den ein mit Mord Belasteter erfunden hat, um sich zu entlasten. Also sagen wir allegedly jetzt. Ja, okay, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ihn ja, ja. Die Sache ist halt auch, als Filmproduzent geschäftlich in den Osten zu reisen. Einmal
für seine Sendungen.
Aha, verstehe.
Ja, ja.
Ja, gut, okay. Okay, na, ich glaube, wollen wir ja mal weiter dem Helmut glauben. Ja, okay, passt.
Naja. Aber find einmal einen Spion. Das ist ja klar, dass man einen Spion nicht finden kann, oder? Weil es geht ja nicht jeder herum wie James Bond und sagt, grüß Gott, mein Name ist James Bond, ich hätte gerne diese Art Martini.
Vor allem, wenn ich ein Spion bin, dann ist das Erste, was ich dir fix nicht sage, ist mein echter Name.
Natürlich.
Ja? Da finde ich irgendwas.
Natürlich.
Da finde ich zum Beispiel, ich heiße, weiß nicht, Wladimir Putin oder sowas. Also erfundene Namen einfach. Ja.
Ja.
Der war, glaube ich, auch beim KGB, ne?
Mhm.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eine weitere Schlüsselfigur soll es noch geben in diesem Fall, namens Gabor Gurkow-Balakow. Ihn gibt es wirklich, das wissen wir. Der gebürtige, auch wenn er mit verschiedenen Namen genannt wird, der gebürtige Bulgare, 38 Jahre alt, wird nämlich selbst weltweit wegen Mordes gesucht. Er soll in Johannesburg zum Geschäftsmann avanciert und als solcher nach Wien gekommen sein, wo er mit Gabor und Helmut Freundschaft schloss. Soweit man bei diesen beiden überhaupt von Freundschaft sprechen kann. Gabor soll den beiden im Juni 1989 mehr als 2 Millionen Schilling für ein Filmprojekt abgeschwatzt haben und dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein. Sie haben daraufhin Strafanzeige erstattet, der Mann wird wegen schweren Betruges gesucht und dabei bleibt es nicht. Ich habe dir, glaube ich, mehr als einen Mord versprochen. Denn Mitte November 1989 wird ein anderer gebürtiger Bulgare mit Wohnsitz in Südafrika in Griechenland tot aufgefunden, erschossen, zerstückelt und verbrannt in einem Straßengraben.
Der wurde dir auch zufälligerweise 3 oder 4 Mal in den Hinterkopf geschossen? Das wäre jetzt nämlich ganz schön langsam spannend, weil ich sehe gewisse Parallelen.
Er war ein Bekannter von Gabor. Er ist mit ihm zusammen in einem Hotel in Thessaloniki gewesen. Aber Gabor und andere Verdächtige haben sich scheint in Luft aufgelöst, daher wird nach ihnen gefahndet. Diese Männer werden als Waffen- und Rauschgiftschmuggler bezeichnet. Und der eine von ihnen, eben dieser Gabor, könnte auch in den Mordfall Köberl verwickelt sein.
Und diese ganze Geschichte, die kommt ja jetzt eigentlich nur vom Helmut.
Ja.
Also das ist ja quasi jetzt sozusagen der Spin, weil der Fall jetzt endlich vor Gericht ist und er quasi da neue Details reinbringt für seine Verteidigung. Der Gabor ist ja mit ihm gemeinsam angeklagt, nehme ich einmal an. Ist das so, dass sie das untereinander, wirkt das abgesprochen? Bestätigen die Geschichten voneinander oder wie sind die Strategie?
Sobald sie im Gefängnis sitzen, können sie sich nicht mehr absprechen. Mhm. Und
die Rechtsbeistände? Oh, gut, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja.
Also,
und was sagt der Gabor zu der Helmut-Geschichte? Ne?
Er sagt, er habe nicht geahnt, dass Helmut Fritz umbringen wollte. Er habe gedacht, er wollte ihn nur ordentlich blamieren. Mit dieser falschen Liebschaft mit der Biljana aber von russischen Agenten oder bulgarischen Schmugglern, mutmaßlichen Schmugglern und Mördern, ist bei ihm keine Rede. Helmut schreibt in Haft am Manuskript seines Buchs »Außer Kontrolle im Netz der Agenten«, das heute nur noch antiquarisch erhältlich ist, über einen Vorfall mit diesem russischen Spion, wenn du das kurz vorlesen magst.
In der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1986 wurde im Hafen von Maputo in Mosambik die Ladung des sowjetischen Frachters Odessa gelöscht. Nacheinander wurden tonnenschwere rostigbraune Container auf Sattelschlepper gestellt. Neben Pietkin saß der schwarze Südafrikaner Emmanuel Ngombe. Er war Funktionär beim ANC, dem African National Congress in Südafrika, und enger Vertrauter Nelson Mandelas. Das ist jetzt der letzte Container. Pietkin startet den Jeep und rollt, ohne das Licht einzuschalten, zu den am Quai wartenden Lastwagen. Emmanuel Ngombe trug einen braun-grün gesprenkelten Tarnanzug. Zwischen November 1986 und März 1988 führte Emmanuel Ngombe dreimal Waffen und Munition von Mosambik nach Südafrika. Das war von Pietkin so eingefädelt worden und klappte wie am Schnürchen. Pietkin wurde schon seit einiger Zeit das Gefühl nicht los, dass der florierende Geschäftsgang ihrer gemeinsam gegründeten Merkur Trade mit Sitz in Genf und seinem Partner Javor unvorsichtig werden ließ. Beflügelt vom Erfolg verdrängte er einfach die Möglichkeit, dass andere Geschäftspartner hinter das wohlgehütete Geheimnis der Waffengeschäfte kommen könnten.
Und das weiß natürlich der Helmut alles, der da nicht dabei war, aber der Pietkin hat ihm das vermutlich alles erzählt, der Superspion.
Ja, was immer halt so macht, der Spion. Man tut ja sofort seine persönlichsten Geheimnisse sofort erzählen.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Alles klar.
Also das soll ein Tatsachenbericht sein, um zu erklären, wer Herr Pietkin ist. Weil der ja auch total in den Mordfall hier eben verwickelt ist. Der Staatsanwalt findet hingegen, das ist ein seichter Thriller und er glaubt nicht, dass das mit der Wahrheit viel zu tun haben kann.
Schön, dass diese blühende Fantasie sicher jetzt noch einiges für uns auf Lager hat. Wie geht's weiter, bitte?
Ja, Helmut ändert wieder seine Meinung.
Oh.
Er sagt, sich gar nicht mehr erinnern zu können, was wann wie vorgefallen sei in dieser Nacht. Eben ganz anders als vorher. Sachverständige attestieren ihm schließlich Borderline-Syndrom. Sie meinen, er könne einfach zwischen Wahrheit und Fantasie nicht immer unterscheiden. Zum Zeitpunkt der Tat sei er allerdings zurechnungsfähig und daher auch für den Mord verantwortlich gewesen. Den er begangen hat, nicht Herr Pietkin.
Und die Frau? Also die Bijana?
Die muss nicht persönlich im Saal erscheinen. Es reicht, ihre im Vorhinein aufgenommene Aussage vorzulesen. Sie sagt, dass Helmut ihr vorgespielt habe, er sei Teil von Interpol und sie habe nicht gewusst, dass sie diesen Mann töten wollten. Am Tag des Mordes war sie nicht mit ihnen in der Wohnung.
Wir haben das, die anderen beiden haben es auch bestätigt, ne? Nehme ich mal.
Ja,
ja, okay, passt.
Ja.
Gut.
Und man wird es auch am Pass sehen können, weil du ja über die Grenze nach Ungarn, das war nicht so wie heute. Dass
ach so, also quasi das Opfer ist sozusagen noch beim Onkel Benesch geblieben, um die Details der Hochzeit zu regeln, so auf die Art. Oder er war eh knocked out und deswegen, und sie ist schon heimgefahren oder so.
Ja.
War so, okay, alles
also
klar.
Sie hat mit diesem Mord nichts zu tun, sie hat nicht gewusst, dass sie ihn umbringen wollen. Sie wusste nur, dass sie ihn zu ihrem Onkel locken soll. Ganz ehrlich, ob sie mitgefahren ist,
das
weiß ich
nicht,
gar nicht.
Das, ja.
Also es dürfte nicht wichtig sein.
Ja, ich finde es auch okay von den beiden eigentlich unter Anführungszeichen, dass sie jetzt nicht noch so viel Collateral Damage da angerichtet haben. Weil andere,
ja,
weißt du, die sagen dann auch, ja, sie war es eigentlich,
ja,
und
ja,
so. Also es hätte auch so laufen können. Ja.
Also, genau, also in dem...
Im Schlechten noch was Gutes. Ja,
ja, ja. Helmut wird am 22. Dezember 1993 zu lebenslanger Haft verurteilt und Gabor zu 20 Jahren. Im Jahr darauf wird die Dauer von Gabors Haft allerdings auch auf lebenslänglich erhöht, weil es wurscht sei, wer im Endeffekt den Abzug betätigt habe. Den Mord an Fritz geplant und dann den Toten zerteilt und im Müll versteckt, haben sie ja beide. In Haft verhalten sich beide vorbildlich. Gabor wird im Sommer 2008 wegen guter Führung frühzeitig entlassen und darf wieder als Steuerberater arbeiten. Er müsste mittlerweile Mitte, Ende 70 sein. Helmut arbeitet während seiner Haft in der Gefängnisbibliothek und leitet eine Theatergruppe. 1995 beginnt er, Theologie zu studieren, darf sogar vereinzelt Vorlesungen in Linz besuchen und macht 2007 seinen Master. Damit ist er laut Wikipedia der einzige Österreicher, der während seiner Haftzeit einen Studienabschluss gemacht hat. Nicht schlecht,
dachte,
ne?
Ich dachte, dass der Jack Unterweger auch einen Studienabschluss gemacht hat. Aber der, also bilde ich mir jetzt da rein, oder? Oder hat er nicht fertig gemacht und stattdessen dass die Bücher dann geschrieben?
Ja, so, so muss glaub, es gewesen so, sein, ja. Also angefangen, ja. Angefangen zu studieren haben viele, aber es durchzuziehen ist nicht immer einfach. Mhm. Auch nicht, wenn du in Freiheit lebst. Das weiß ich auch selber.
Ich auch. Ich studiere immer noch.
2009 wird er aufgrund guter Führung nach 17 Jahren entlassen. Mit einigen Auflagen natürlich, darunter Psychotherapie und eine Probezeit von 10 Jahren. 2011 promoviert er und noch im Jahr seiner Entlassung heiratet er, und zwar eine 20 Jahre jüngere Frau, die ihm während der Haft schon immer Briefe geschrieben hat. Anscheinend hat sich seine erste Frau irgendwann scheiden lassen. Mit den Kindern besteht zumindest während der Haft kein Kontakt mehr. Seine Neue war 16, als sie begonnen hat, ihm ins Gefängnis zu schreiben, weil sie ihn schon vorher kannte. Ihre Eltern waren mit ihm befreundet, also hat sie ihn schon als Kind gekannt. Mit 20 hat sie ihn zum ersten Mal besucht und sie haben sich verliebt. In einem Interview mit der Zeitung Österreich sagt Claudia, und du kannst jetzt aussuchen, wer du sein möchtest, Österreich oder Claudia.
Du bist Österreich, ich bin Claudia.
Wie reagiert man, wenn man dem Mann seines Lebens gegenübersteht, der aber lebenslänglich hinter Gittern sitzt?
Es war uns beiden klar, dass ich mit 20 nicht sagen kann, ich gebe mein Leben auf und ich warte, bis Helmut entlassen wird. Wir haben uns damals aus Vernunftsgründen gegen die Liebe entschieden.
Aber offenbar konnten sie Helmut F. nie vergessen.
Ich habe mich am Riemen gerissen und mein Leben gelebt, habe geheiratet, war viel im Ausland. Aber die Beziehung mit meinem Ex-Mann ist nie über einen gewissen Status hinausgewachsen, warum es dann auch zur Scheidung kam. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe während meiner Ehe nicht an Helmut gedacht. Ich konnte ihn nicht so einfach vergessen, also habe ich schriftlich Kontakt gehalten. Nach der Scheidung hat sich der Kontakt dann wieder intensiviert und vor 3 Jahren haben wir gesagt, wir stehen zueinander, wir wollen diese zweite Chance nicht verschenken.
Wie schaffen Sie es eigentlich, das Verbrechen, das Helmut F. begangen hat, auszublenden?
Ich bin persönlich davon überzeugt, dass in jedem von uns das Potenzial steckt, etwas Schlimmes zu tun, wenn eben viele ungünstige Faktoren aufeinandertreffen. Ich kann die Tat deswegen auch nicht gutheißen, aber ich kann damit umgehen. Wir haben darüber ausführlich gesprochen und es ist für mich absolut kein Thema. Man muss sich den ganzen Helmut anschauen und nicht nur den einen Tag. Ein Mensch ist mehr als nur ein Zeitpunkt. Und wenn ich einen Fehler mache, egal wie schwerwiegend dieser ist, dann erhoffe ich mir auch, dass ich eine zweite Chance bekomme. Er hat seine Strafe angenommen, jetzt ist sie vorbei. So funktioniert unser Rechtssystem, das ist zu akzeptieren. Das wäre auch meine Meinung, würde ein Familienmitglied von mir auf diese Art ums Leben kommen.
Wie schwer ist die Kommunikation, wenn der Partner im Hochsicherheitsgefängnis sitzt?
Im gelockerten Vollzug ist es so, dass zwischen Aufsperren und Zusperren, so von 7 bis 19 Uhr, jeder auch telefonieren kann. Wir haben sicher täglich 20 bis 30 Minuten telefoniert. Und wir haben uns jeden Tag geschrieben, seitenlange Briefe.
Haben Sie alle Briefe aufgehoben?
Natürlich. Ich habe 7 Ordner nur mit seinen Briefen zu Hause. Wir haben eine sehr intensive Beziehung, vor allem auf der kommunikativen Seite.
Sie macht sich keine Sorgen, dass da nochmal was passieren könnte, weil sie ihn als überhaupt nicht aggressiv kennt. Und soweit wir wissen, hat er auch nie wieder etwas verbrochen.
Ich meine, ich muss ehrlich sagen, dass aus ihrer Sicht jetzt in diesem Konglomerat klingt das eh plausibel. Also auch so, wie er jetzt drauf war, weil es scheint ja nicht so, als ob er zu Affektgewalt neigt, sondern die haben das ja monatelang geplant. Mhm. Also es ist eigentlich dann sozusagen... Wenn man sowas macht, dann ist man jetzt nicht der Gelegenheitsmörder oder Gewalttäter, sondern das ist ja, da glaube ich, ist auch wichtig, dass der Plan so lange auch dauert, damit du überhaupt so weit kommst. Also so wirkt das jetzt. Er hat halt gern so Geschichten anscheinend. Und da ist halt eine tödlich geendet für jemanden anderen, was fatal ist, aber ihn jetzt nicht so gefährlich erscheinen lässt, wenn er nicht wieder anfangen kann, so zu planen. Also.
Ja, richtig, genau. Ja, und darüber reden, ich finde das sehr schön, dass sie sagt, dass sie wirklich so viel miteinander reden. Also in jeder Art von Beziehung, in Freundschaften oder romantischen, ist es sehr wichtig, ordentlich miteinander kommunizieren zu können. Und vielleicht war es da auch ganz gut, sich nur Briefe schreiben zu können oder halt nur reden zu können über Jahre hinweg. Also ich erlebe das immer wieder bei mir, aber auch bei Freundinnen, dass es einfach schief geht, wenn die Kommunikation nicht passt. Und von dem her also Glückwunsch den beiden, dass sie das können.
Ja.
Immer noch.
Ich meine, es ist auch wirklich sehr interessant, das zu diskutieren, weil ich meine, so, wir haben ja oft das Gefühl, wir müssen jetzt jemanden, also sprich eine Person, bestrafen oder uns selbst sozusagen zurückhalten oder so. Aber in Wirklichkeit auch das Rechtssystem und auch sonst alles andere ist ja wirklich nicht darauf ausgelegt, eine Person zu bestrafen, sondern eine Aktion. Also das heißt, die Tat wird geahndet und nicht du als Mensch. Das ist auch der große Unterschied bei diesen ganzen rassistisch motivierten Verbrechen und so weiter. Und so, die sagen, du bist einfach aus reinem Zufall irgendwie jetzt, weiß nicht, blond und hast blaue Augen und deswegen wollen wir die nicht. Ja? Mhm. Aber da ist es eigentlich auch so, dass eigentlich wirklich vielleicht ein absurderweise trotz eines Mordes, und es ist schwer zu sagen, ein gutes Beispiel ist eigentlich für eine gute Resozialisierung in Wirklichkeit auch oder für eine gute Anwendung von unserem Rechtssystem, komischerweise. Es hört sich komisch an, wenn ich das jetzt sage. Also ich komme mir selber komisch vor, aber so ist es anscheinend, ja.
Also bei ihm hat es auf jeden Fall funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch wegen der Claudia, weil sie ihm oder weil er halt eine Person hatte, die ständig mit ihm in Kontakt gestanden ist. Dass du halt auch wirklich einen Bezug zu draußen weiterhin hast.
Ja, und dass du jemanden hast, der an dich glaubt sozusagen und der anderes in dir sehen kann. Aber trotzdem, ich denke mir halt auch, das klingt jetzt so blöd, weil der andere ist tot. Ja?
Ja.
Aber der, der es am zweitbeschissensten hat, ist wahrscheinlich derjenige, der ein Leben lang weiß, er war's. Und damit jeden Tag leben muss. Und es gibt sicher Leute, die haben eine totale Art von Störung, so narzisstische Persönlichkeitsstörung, was auch immer, die empfinden nichts dabei. Denen ist das wurscht.
Ja, so psychopathisch,
Psychopathisch, hochgradig, geradeigst gefährlich. Jeder andere, mit einem Funken irgendwas in sich hat und das stelle ich mir sehr schwer vor. Das stelle ich mir für ein richtig schweres Kreuz vor, was da zu tragen ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich stelle es mir wirklich extrem schwer vor.
Genau. Eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist Helmuts eigene Klage, die vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg gelandet ist. In Österreich war es nämlich so, dass automatisch jeder, der mehr als ein Jahr am Stück im Häfen war, vom Wahlrecht zum Nationalrat ausgeschlossen wurde. Anscheinend war ihm das nicht bewusst oder es hat ihm einfach nicht gefallen. Er hat nämlich Einspruch eingelegt und gemeint, das sei verfassungswidrig. Weil die Klage überall abgelehnt wurde, ist er damit zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und dort hat man ihm zugehört. Schließlich musste das Gesetz in Österreich geändert werden und seither muss in jedem Fall von Richterin oder Richter einzeln entschieden werden, ob es Sinn macht, diese betreffende Person vom Wahlrecht auszuschließen oder ob man es erlauben soll.
Sorg.
Ja.
In Amerika darfst du ja, wenn du im Gefängnis bist, auf keinen Fall wählen. Das ist definitiv so. Und bei uns, oder ich glaube in den meisten Staaten ist es eigentlich so, dass du quasi in der Zeit kein Wahlrecht hast.
Ich
wusste das auch nicht. Das ist super interessant.
Also es kann zumindest für eine Zeit oder halt auch auf Lebenszeit dann das Wahlrecht entzogen werden. Also dass du gewisse Bürgerrechte nicht mehr hast.
Mhm.
Und es war eben bis in die 2000er hinein, war das so, ja?
Weißt du zufälligerweise, ob es so ist, dass man es automatisch nicht hat, außer man sagt, ich hätte es gern, dann kommt die Richterin, oder ist es genau umgekehrt? Das wäre noch interessant. Also das, aber ich,
nein, es ist jetzt so, dass man es automatisch hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay. Und die Richterin muss nur im Fall eines Falles als zusätzliche Sanktionierung sagen, na, das geht nicht. Also das,
genau.
Ja, okay.
Ich denke, dass es so rum ist, aber da müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, damit ich keinen absoluten Blödsinn sage. Das war der Fall des Mordes an Fritz Köberl.
Es ist immer, ich meine, deswegen taugt mir auch, und deswegen ist es eine große Ehre, dass ich heute hier sein darf, und deswegen taugt mir deine Serie und deswegen taugt mir der Podcast auch so sehr, weil das ist eine Sache, das zu lesen oder so selber bei Wikipedia von 100 ins 1000. Tab weiterzuklicken. Aber wenn man es so, wenn du es so erzählst und man es bei dir nochmal so hört und wirklich hört, dann merkt man, wie grauenhaft das eigentlich ist, aber auf eine gute Art und Weise. Also nicht jetzt so im Sinn von, dass man sagt, okay, es ist jetzt Betroffenheit oder so, man hört es richtig gerne, aber zugleich merkt man auch, wie drastisch das eigentlich ist, dass die Leute sich da wirklich das so monatelang überlegen und dann wirklich durchziehen.
Ja.
Also ich meine, ich kann mir vorstellen, man überlegt sich es monatelang und traut sich dann nicht. Ich glaube, das passiert 100-mal, 1000-mal öfter, hoffe ich, ja. Aber sich das mal vorzustellen, wie mühsam das alles ist. extra eine Wohnung in Budapest, Dings vor Rind, 100 Mal da hin und her fahren. Damals die Autobahn war noch gar nicht so gut.
Ja.
An der Grenze waren noch immer Kontrollen.
Ja.
Jedes Mal schaut dich der an, der Beamte. Jedes Mal schauen die den Pass an, Kofferraum aufmachen, zumachen. Diese ganzen Aktionen.
Das zeigt, dass du es wirklich willst, ne?
Ja, das, wenn ist, du das meine alles ich eben. Also das ist echt, also wenn die ganze Zeit und Energie investiert hätten in eine normale Arbeit, dann wären sie auf legalem Weg jetzt reich.
In ein Filmskript zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Weil die Idee ist, also
das denke ich mir bei den Wirtschaftsverbrechern auch immer. Wenn die einfach anstatt zu betrügen, einfach ganz normal diese ganze Energie, diesen Ideenreichtum in eine normale Arbeit investieren würden, dann wären sie genauso reich oder noch reicher, aber sie wären auch beliebt. Sie wären wirkliche Heroes, verstehst du, was ich meine? Und nicht nur, sie müssten dann so tun, als würden sie da eh die superen Leute sein. Also das ist immer wieder faszinierend an diesem ganzen Fall. Ich meine, da ist sicher was anderes im Spiel. Also auch dieses, man will sich jetzt rächen quasi an ihm. Mhm. Oder man hat das Gefühl, er hat was verdorben, weil in Wirklichkeit dieser Bulgarier ihnen die 2 Mille abgeknöpft hat. Und der ist halt so genau. Und dann tun sie sich so in Rage trinken. Also man hat es richtig vor sich irgendwie, finde ich. Es ist furchtbar. Es ist so schrecklich.
Ja, vielleicht machen wir einen Film über den Fall.
Das Problem ist, wenn du teilweise solche Skripten abgibst, dann sagen sie dir, das gibt's ja nicht, das ist zu erfunden. Ja? Und dann, nein, das ist echt. Das ist zu erfunden. Das bei dem Film, den wir jetzt gerade gemacht haben, war das ja auch so.
Mhm.
Weißt du, die Vermieterin, also der jetzt gerade im Kino läuft, da haben wir ja so viele Fälle aus dem, was so Mieterinnen und Mieter Probleme mit den Vermietenden haben.
Mhm.
Und sind eigentlich alle real. Also haben wir alle von der Mietervereinigung oder von der Vermieterinnenvereinigung eingesammelt, diese Cases, also diese Krimis, diese Mini-Krimis. Ja. Und nicht eine Person hat gesagt, okay, das gibt's ja nicht, das ist ja alles erfunden. Ja, also die Realität. Aber was für ein Fall. Großartig.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke dir. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Hast du mir eine Frage mitgebracht?
Ja, nämlich, ich habe tatsächlich, und das ist natürlich blöd, weil die Leute können nicht sehen, was im Studio abgeht, aber ich habe die Frage mitgebracht, wärst du lieber Hund oder Katze? Und ja, also, was soll ich sagen, neben mir pennt ein wunderschöner, entzückender, 8-jähriger weißer Hund, der so friedlich da gerade schläft.
Mhm.
Und das ist natürlich deiner, ja, es ist ein bisschen blöd.
Das ist Executive Pod User McFluff.
Ändert die Frage, wärst du lieber ein Fisch oder ein Vogel?
Oh, ich wäre lieber ein Vogel. Das ist eine sehr einfache Frage, weil ich, wobei ich mag eigentlich beide nicht. Ich muss ganz sagen, Vögel und Fische sind mir beide nicht wahnsinnig sympathisch.
Die sind auch unheimlich ein bisschen.
Ja, aber es kommt drauf an. Ha, okay. Na, es kommt drauf an, welche Art Fisch. Also ein Rochen zum Beispiel, die finde ich wieder cool.
Aber der ist ja auch wieder ein bisschen ein Vogel.
Ja, genau. Ich war letztens in Lissabon im Ozeanarium und da siehst du die Rochen so durch das große mittlere Becken fliegen.
Fliegen, ja.
Und die habe ich ganz toll gefunden. Aber ich denke mir, Vogel ist geil, weil du kannst dir die Welt von oben anschauen und du kannst den Leuten auf den Kopf scheißen.
Das ist richtig und deswegen taugt es mir auch. Ja.
Ja.
So.
Also wärst du auch...
Ja, ich wäre auch. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch lieber Vogel.
Mhm.
Denk mal, es ist besser. Obwohl, in Anbetracht der Klimawandelsituation ist beides gut, weil entweder viel Wasser oder in der Luft bleiben. Also,
naja, aber die Sonne, es ist heiß.
Ja, stimmt, die große Groß, nicht zu nahe ran. Ja, ja.
Ja.
Ich habe neulich gelesen, dass dieser Albatros fliegt 3 Jahre oder so, ohne zu landen.
Was?
Also es gibt irgendwelche Vögel, also es gibt so einen Albatros, der lebt in der Luft halt.
Stimmt das?
Ja, der schlaft doch beim Fliegen. Ja.
Okay.
Ich glaube 3 Jahre oder 2 Jahre, absurd, so vorstellen. Der cruist einfach da unten auf der Südhalbkugel um die Erde, schläft in der Luft, wahrscheinlich so wie so einem Tom and Jerry Ding.
Also entschuldige Sebastian, das klingt erfunden.
Ich weiß, es klingt erfunden, aber ich meine, du weißt, wie du kennst diese Wikipedia-Typen, die sind echt happig bei diesen Redigieren von den Artikeln. Also dass da was bleibt, was nicht hundertprozentig stimmt.
Aber jetzt sag uns doch, bevor wir aufhören, noch was man von dir wo, wie, wann vielleicht sehen kann.
Naja, es ist so, wir haben ja auch eben so schon ein bisschen angedeutet worden, wir haben ja einen Film gemacht, der ist Die Vermieterin, der läuft gerade.
Also mit wir meinst du nicht mich, ich bin nicht dabei.
Nein, sondern wir heißt ich und die Leute, die diesen Film mit mir gemacht haben, also meine Mitspielenden und Mitarbeitenden. Und der spielt in Wien und ist auch jetzt gerade in Wien noch im Kino zu sehen. Dankenswerterweise unterstützt uns das Metro-Kino extrem cool und da läuft er jetzt gerade wieder, also im April kann man ihn dort noch sehen. Und ich habe gehört, im Mai dann wieder einen breiten Seelicht spielen, was auch cool ist, weil es auch ein wirklich ein entzückendes, liebes Kino ist und jede Besucherin, jeden Besucher brauchen kann. Und ja, und da geht es eigentlich auch ein bisschen um so Crime, unter Anführungszeichen. Jetzt nicht mit Mord und Totschlag natürlich.
Ich habe ihn schon gesehen, er ist sehr spannend und komplett absurd zum Teil. Also er hat mir wirklich gefallen. Ich sag's jetzt nicht nur, weil du da bist, sondern er hat mir wirklich gut gefallen.
Ich weiß und ich glaub's dir auch, weil du hast es mir im Kino schon gesagt und das war voll super und du hast mich da doch gleich hier eingeladen und ich finde, es passt gut zusammen. Bei uns geht's halt um den Wohnungs- und Mietmarkt-Krimi, aber das ist so ein Thema, das, glaube ich, sehr viele Leute angeht. Und deswegen, ja, umso cooler, dass ich heute hier sein durfte.
Danke für deine Zeit und...
Du bist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Ich sehe schon, dass wir... Ich sage nur, immer wenn sie Krimis schrieb. Mord ist ihr Hobby.
Ja.
Also, ich bin großer Jessica Fletcher-Fan.
Oh, ich auch. Ja. Hey, absolut.
Es gibt, apropos, letzte Sache, es ist ja alles weggeschnitten, aber...
vielleicht nicht.
Nein, vielleicht nicht. Weil ich bin halt, ich bin schon älter, ne? Ich war so
älter.
Ich bin 78 geboren. Also ich bin...
Ich bin 78, klingt immer gut,
ja. Ja, ich bin 46, ja. Also, und Mord ist ja Hobby war so big natürlich, aber was sehr, sehr big war, wo ich ein Kind war, war natürlich auch Magnum.
Oh ja. Und deswegen hast du einen Schnurrbart?
Ja, ich bin von ihr ausgepackt. Ne? Und ich bin ein sehr, sehr großer Magnum-Fan. Mhm. Auch Higgins, aber Magnum. Und es gibt eine Crossover-Folge von Immer wenn sie Krimis schrieb mit Magnum. Da ermittelt Jessica Fletcher, dann stolpert ein Kriminalfall auf Honolulu.
Nein.
Du musst es anschauen. Bitte, ich beschwöre dich. Es ist so geil. Also allein schon die Outfits. Vergiss den Fall einmal. Das ist eh wurscht. Ja? Aber allein schon diese Hawaii-Hemd meets Queen Mom Dress in einheitlichen Farbkombination. Es ist Wahnsinn. Es ist
das
so geil.
Das klingt sehr gut. Das muss Watch ich. It. Ich meine, du hast gesehen, wie mein Kind angefangen hat zu schreien. Großartig. Ja, muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich war als Kind immer großer Fan auch von Scooby-Doo.
Ah, super.
Mysteries. Und für mich natürlich großer Bonus, weil ich immer schon Hunde geliebt habe. Aber alle diese Krimi-Sachen, ich habe sie gelesen, ich habe sie angeschaut im Fernsehen, sobald ich durfte, sobald meine Mama gesagt hat, okay, darfst du.
Okay, was war dein Einstieg? Was war die erste Krimi-Story bei dir? Ich weiß noch ganz genau bei mir. Ich habe die Reihenfolge, ich habe alle drei genau richtig hintereinander.
Okay, na sag.
Bei mir war es Emil und die Detektive.
Aha.
Wie mega war das, als ich das mit 7 oder so... Ich habe geweint vor Glück, glaube ich. Ich pack's jetzt nicht, wenn ich zurückdenke. Ich habe nicht gepackt, dass es sowas Cooles gibt und dass Kinder sowas Superes machen können. Mhm. Also ich bin... Werde ich Erich Kästner mein Leben wirklich verändert. Ich bin mir total dankbar dafür.
Also mein liebstes Erich Kästner Buch ist allerdings der 35. Mai.
Ja, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist alles, ich kenne nichts, was schlecht ist. Es ist wirklich, und auch die Lebensgeschichte, gut. Wurscht.
Ja.
Das zweite dann, gleich danach, Kalle Blomqvist.
Mhm.
Ich meine, wie cool dieses Schlüssel rausstochern und mit der Tapete unter der Tür durchziehen. Wie oft haben wir das im Haus meiner Oma selber gespielt? Ja,
wollte ich natürlich auch immer machen.
Ging aber nicht, weil die Tür das nicht hergegeben hat. Ja, weil meine Oma hat so ein Alter. Und das dritte waren dann schon die 5 Freunde von Enid Blyton.
Ja, 5 Freunde und Geheimnis um. Und da gab es auch in einer dieser Reihen gab es das Mädchen, das George hieß. Und das habe ich auch so cool gefunden.
Was ich nicht mochte, ehrlich gesagt, war die Knickerbocker-Bande. Da war ich natürlich schon zu alt.
Da warst du schon zu alt, aber da war ich genau.
Aber mich haben die genervt ein bisschen. Ich wollte eher ein bisschen dieses... Ich mochte die 3 Fragezeichen zum Beispiel lieber, aber am liebsten mochte ich Enid Blyton.
Ja.
Die 3 Fragezeichen, das war schon auch... Dieses American war auch, die waren ein bisschen so... Hat so was Saturiertes.
Also für mich waren auch die Geheimnis, also diese Enid Blyton Bücher, dann wahrscheinlich die 3 Fragezeichen. Und ich habe die Knickerbocke geliebt und verschlungen. Ich habe auch Tom Turbo geliebt.
Ich verstehe es total.
Und weißt du, als ich dann einmal, war ich 18 gerade, glaube ich, erstes Jahr Schauspielschule, und ich durfte in einer Folge Tom Turbo mitspielen, ich habe mich so gefreut.
Weißt du, geil. Ich habe ja unterrichtet eine Zeit lang auch an einer Schauspielschule in Österreich.
Okay.
Und hat sich unter den Lernenden sozusagen, den Studierenden hartnäckig das Gerücht gehalten, dass ich in Wirklichkeit Fritz Phantom bin. Was ich natürlich total absurd, aber irgendwie auch cool fand. Ja? Und
witzig.
Ich kann jetzt hier wirklich mit gutem Gewissen weder abstreiten noch bestätigen, dass ich Fritz Phantom war. Dun, 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 dun.
Oh mein Gott. Ja, nein, ich weiß, es gibt viele Schauspieler, die sagen, die nicht drüber reden wollen, dass sie bei Tumtum mitgespielt haben oder so. Das ist peinlich.
Alles ist Legende.
Und ich liebe es. Und ich hieß Prinzessin Pimpi und mein Bruder war Prinz Pompi. Und ich finde es ganz großartig. Es ist eine zweifelhafte schauspielerische Leistung von allen Beteiligten, aber es ist großartig.
Außer vom Tom natürlich.
Außer vom Tom.
Ja. Du, ich wollte doch dazu sagen, es ist eigentlich auch so, dass es wichtig ist, dass Tom Turbo auch Prinzessin Pimpi und Prinz Pompi wieder gerettet hat. Weil sonst könnten wir jetzt heute hier nicht sitzen und diesen Podcast machen.
Das ist absolut richtig. Herzlichen Dank, Sebastian Brauneis, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir über diesen Fall zu sprechen.
Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Große Ehre, großer Fan. Ich empfehle dich auch immer weiter und ich hoffe,
Dankeschön.
Dass sehr, sehr viele Leute das hören und da eine Freude hatten und sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken über das wahre Verbrechen.
Und sich vielleicht die Vermieterin anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bussi Baba.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.